Sportsfreunde, es ist Freitag und damit Zeit für eine frische Folge. Am heutigen Schweizer Nationalfeiertag gibt es natürlich eine Spezialfolge auf Schweizerdeutsch. Mein Gast in dieser Folge ist Fußballkommentator Marco Vucur. Würde er gerne Fußballspiele auf Schweizerdeutsch kommentieren? Seid auf seine Antwort gespannt. Außerdem erzählt er von seinem ersten Spiel als Kommentator und verrät, warum sich das komisch anfühlte. Und Marco erzählt, welches Spiel bisher sein schönstes als Kommentator war und welche Spiele für ihn persönlich ein bisschen tricky sind. Das und noch viel mehr gibt es in der neuesten Folge Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info, die Folge mit Marco habe ich im August 2024 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Marco, hey, cool, bist du da im Podcast. Wie bist du Sportsfreunde bei dem Podcast? Schön, bist du da. Du bist Sportkommentator im Fernsehen. Fußballkommentator, wieso Fußball? Wie bist du zu dieser Sportart gekommen?
Ja, zuerst mal danke für die Einladung. Macht immer wieder Spass, wie so ein Podcast dabei sein und ein bisschen ja, über das schwätzen, was wir alle gerne haben. Das ist eben der Fußball, das, was du gesagt hast. Ja, wieso Fußball? Das hat angefangen, als ich wahrscheinlich irgendwann 3-4 war. Mein Papa war fußballverrückt. Er kommt ursprünglich aus Kroatien. Dort sind alle ein bisschen crazy, was den Fußball angeht. Darum, ja, wird das einmal auf den Weg geben. Es ist relativ klar gewesen, dass ich ja, das ein bisschen übernehme vom Vater sozusagen. Relativ schnell auch diverse Fußballmatches geschaut. Im FC und so hat sich das Ganze aufgebaut, dass der Fußball neben all dem in dem Kindesalter so ein bisschen das Zentrum war. Ja, und dann glücklicherweise dann auch irgendwann im Berufsleben geworden ist.
Aktive Fußballer, Profikarriere hast du nie angestrebt, oder? Schon auch?
Ja, ich sage jetzt mal träumt. Das machen alle. Ich bin in Engelberg aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob du das ein Begriff ist. Dort ist der Fußball jetzt nicht unbedingt.
Das ist eher Skifahren, gell? Wie in der Wintersport.
Skifahren, Skispringen, Snowboarden, das habe ich nicht so gut können. Der Fußballclub steht ein bisschen im Schatten. Darum ist es eher. Ja, von Anfang an so ein bisschen Zusammensein mit den Bründen, aufgewachsen mit vielen Kollegen, die auch im FC waren. Es war eher so gewesen. Später dann einfach auch ein Austausch. Ich shoote immer noch ein bisschen. Einfach so ein bisschen, ja, um in Bewegung zu bleiben, um einen Austausch zu haben. Nicht nur über das zu reden, sondern auch ja, ein bisschen selber gegen den Ball haben.
Mhm. Welche Position spielst du am liebsten?
Ja, Szene.
Ja, Vorbereiter.
So ein guter alter Spielmacher, den es fast nicht mehr gibt. So einen. Ja. Mit dem Auge für den Mitspieler. Aber die sterben leider ein bisschen aus, muss ich sagen.
Ja, mit dem moderneren Fußball ist das, geht das ein bisschen auf andere Positionen über, gell? Das, genau. Das Spiel gestalten und das Antizipieren. Und hast du dann auch als Fußball ein Vorbild gehabt oder später als Kommentator, wo du den Weg eingeschlagen hast?
Ja, als Fußballer, eben Kroatien, grosser Begriff, dann kommst du relativ schnell mal zum Davor Šuker. Damals in der Kindheit, wo ja ein grosser Name war für uns Kroaten, wo ich aufgewachsen bin, ist das so ein bisschen, auch gewesen, dass wir unabhängig geworden sind als Nation. Dort war es natürlich noch mal so ein bisschen euphorischer gewesen. WM 98, wo wir Dritte geworden sind bei der ersten Teilnahme. Das sind so die ersten Erinnerungen, die ich habe mit Sibni damals, wo ich mich genau erinnern kann, wo ich die Match geschaut habe, wo ich ja, das mitbekommen habe. Und darum bleibt so ein bisschen der Šuker im Herzen sozusagen als Vorbild. Ich glaube, das wird dir jeder sagen, der aus Kroatien und ungefähr in den 90er Jahren geboren worden ist. Kommentator, schwierig. Also Vorbild. In dem Sinn eigentlich nicht. Es gibt natürlich die grossen Namen, wo man sich immer wieder so ein bisschen daran orientiert. Unter anderem natürlich den Marcel Reif, den ich auch mittlerweile als Arbeitskollege sehr schätze und ein sehr gutes Verhältnis mit ihm habe. Das sind natürlich die Namen, ja, die mitbekommst. Auch ein Wolf Fuss in Deutschland. Man schaut natürlich zu den Deutschen über. Weil auch damals, wo ich so ein die ersten Berührungen gemacht habe mit dem internationalen Fußball, dort ist ja der Schweizer Kommentator jetzt noch nicht so im Vordergrund gestanden. Man hat die ganze Champions League, die grossen Ligen übernommen von Sky und so. Und darum ist man relativ schnell mal in Berührung gekommen mit den Deutschen. Und darum haben die mich auch recht geprägt, würde ich sagen.
Findest du es eigentlich, ich komme jetzt gerade drauf, weil der Marcel Reifert das in der Podcast-Folge so erwähnt, dass er mal gesagt hat, hey, wieso traut ihr euch eigentlich nicht, euren Kommentatoren zu sagen, kommentiert doch Schweizerdeutsch und tut ihnen nicht so eine Fremdsprache wie Hochdeutsch reinlassen. Wie siehst du das? Würdest du lieber auf Schweizerdeutsch kommentieren oder findest du, es ist eigentlich okay, Hochdeutsch, weil es ja vielleicht auch so ein bisschen für die Westschweizer, Tessiner, dann vielleicht einfacher ist, als wenn es Schweizerdeutsch wäre?
Mega schwierige Frage. Ich gehe voll einig mit dem Marcel, wenn ich sage, es ist eine Fremdsprache. Das ist ein riesen Nachteil für uns Deutschschweizer, in einer Sprache sich zurechtfinden, die man im Alltag eigentlich mit benutzt. Darum ist das recht eine Gewohnungssache. Darum hat es auch Probleme in der Schweiz, Kommentatoren zu finden, weil, wie du sagst, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Jetzt, was ist gescheiter? Mittlerweile kann man sagen, die Welschen können auf dem Welschen Kanal schauen, die Tessiner können auf dem Tessiner Kanal schauen. Von dem her gibt es das Problem eigentlich nicht. Aber ich glaube, wenn man jetzt anfangen würde, Champions League Match auf Schweizerdeutsch zu kommentieren, würde das so schräg tönen, so komisch für die Leute, dass das dann auch nicht richtig wäre. Also, darum würde ich sagen, ich würde es beibehalten im Hochdeutschen. Einfach aus dem Grund, weil man sich daran gewöhnt hat, weil man da vielleicht auch das Ganze aufgebaut hat in den letzten Jahrzehnten, aber es ist tricky. Und darum ist es ein bisschen einfacher für die Deutschen zu kommentieren. Ich nehme jetzt da meine schweizdeutschen Kollegen in Schutz.
Ja, definitiv. Also ich meine, ich habe jetzt das Glück bei mir, dass ich zwar in der Schweiz geboren und aufgewachsen bin, aber halt in einem deutschen Haushalt. Meine Eltern kommen aus Hannover. Das ist sowieso so ein bisschen, hat das so die, das Stereotyp, wie sagt man noch, das reinste Hochdeutsch, weil es halt kein Slang mehr quasi hat, was schon ausgestorben ist, das Plattdeutsche, im Gegensatz zu Rheinland oder in Bayern oder wie auch immer. Und das gehört man einfach, oder? Also, und das bringst glaube ich, man bringt schon weg mit Sprachtraining, kann man es, glaube ich, schon wegbringen, aber es ist brutal Arbeit, um den Dialekt oder das wegzubringen. Und von dem her, verstehe ich schon, dass man sagt, bleiben wir beim Schriftdeutschen, wie man in der Schweiz zum Hochdeutschen so schön sagt.
Du sagst jetzt das Wegbringen vom Dialekt, das ist ja so eine Diskussion, die wir lange haben. Auch bei Blue, wie fest soll es auch nach Schweiz tönen? Oder natürlich will man jetzt nicht, wenn man kommentiert, dass man die typischen Geräusche in jedem zweiten Wort, die die Schweizer so ein bisschen haben, im Schweizerdeutsch, aber es soll den schweizerdeutschen Charakter nicht verlieren, aber also wir sollen nicht so tun, als ob wir aus Deutschland kommen. Das geben wir unseren Kommentatoren dann auch auf den Weg. Es soll ein bisschen schweizerisch angehaucht sein, das Hochdeutsche. Das soll schon sein, damit man auch sieht, okay, das ist Blue, das ist ein Schweizer Produkt. Und darum ist das auch eine Diskussion. Aber um vielleicht nochmal zurückzukommen, ich glaube, wir jetzt, die in den 90er aufgewachsen sind, haben auch einen riesen Vorteil gehabt, wenn wir halt mit dem deutschen Fernsehen aufgewachsen sind. Also all die Fernsehserien, all die Zeichentrickfilmserien, die sind alle Hochdeutsch gewesen. Ich glaube, das wird sich jetzt in den letzten paar Jahren geändert haben. Also es wird sich ändern, jetzt Englisch völlig übernommen. Die Jungen können mehr Englisch, aber das Deutsche wird dann ein bisschen schwieriger.
Ja, das wird ist sicher so. Mal schauen, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren. Wie bist du dann, wie ist dein Weg gegangen zum Sportkommentator? Wie bist du deinen beruflichen Weg gegangen?
Ja, das ist eben die Frage, die ich am meisten höre von den Leuten. Dass, einerseits, weil es halt ein Beruf ist, der interessiert, weil es nicht alltäglich ist. Andererseits, weil es halt nicht den Weg gibt. Also es gibt nicht den einen richtigen Weg. Jeder findet so seinen eigenen Weg. Dorthin bei mir ist es so gewesen, es ist immer so ein Wunsch gewesen. Ein schwächer Wunsch, muss ich sagen. Ich hätte jetzt meinen 11-jährigen Ich noch nicht auf den Weg gekommen, bleib dran, das wird schon gut. Aber ich habe mir dann nach dem Studium, das ich abgeschlossen habe, irgendwann ein Praktikum können organisieren in einer kleinen Sportbude. Ich konnte dort verschiedene Sachen ausprobieren, weil mir so ein bisschen
ja, ein junges Unternehmen gewesen sind, wo einfach alle alles machen. Das hat mir mega viel geholfen. Irgendwann bin ich dann zum Blick gekommen in die Sportredaktion und habe dort gewisse Sachen kommentieren. Haben wir das irgendwie ab von Anfang an zutraut und es ist dann auch gut gekommen. Ja, und dann ist irgendwann die Anfrage damals vom iSports gekommen. Dort habe ich 2 Saison lang kommentiert und bin dann zu Blue gegangen, 2018. Also jetzt mittlerweile schon die 7. Saison. Das ist so ein bisschen grob zusammengefasst, der Weg. Ja.
Welche kleine Bude war das, die du erwähnt hast?
Sport.ch, Portal.
Kenne ich auch. Ja.
Ja, der Oberbegriff. Gibt es immer noch. Ja, zu dem Zeitpunkt perfekt gewesen für jemanden, der viel nicht ausprobieren wollte, sich viel zugetraut hat irgendwo durch und viel dürfen machen. Und dort habe ich den Rucksack gefüllt. Vor der Kamera, hinter dem Mikrofon. Ja, wo dann auch irgendwo durch auch gut angekommen ist und dann ein gutes Gefühl gehabt, dass es halt mit dem Traum vielleicht doch klappt.
Und hast du dich dann einfach quasi dann beworben bei Blue und die haben dich dann genommen oder sind sie bei dich zugekommen oder wie ist das dann? Die Transformation, der Wechsel vom Blick zu Blucho.
Sehr kompliziert war die Geschichte. Ich habe dort bei MySport schon ein bisschen kommentiert. Man hört ja so ein bisschen, wer wo kommentiert. Und darum ist mein Name nicht gefallen. Ich bin damals aber bei Blue nicht als Kommentator im Gespräch gewesen, sondern als Videojournalist. Und bin dort also angestellt worden in der Video-Redaktion. Das habe ich auch beim Blick gemacht. Das habe ich auch beim Sportal gemacht, hauptsächlich. Aber ich habe dort auch in den ersten Gesprächen schon ein bisschen, ja, den Wunsch geäußert, zu kommentieren. Und das war dann wie so ein bisschen die Bedingung von mir gewesen. Ich komme als VJ, mache das sehr gerne, aber mit dem Wunsch, dass ich ja, den Schritt auch zum Kommentieren darf machen. Und so hat sich das eigentlich ergeben.
Was war dein erster Match gewesen, wo du kommentiert hast? Weißt du das noch?
Ja, ich weiss nicht mehr genau, welcher Match, aber dazumals in 2018 haben wir, ja, ich bin dort natürlich zu 100 Stunden auf dieser Kommentatorenliste, klar, ich weiß nicht, wenn ich dort das Halbfinale von der Champions League dort kommentiere, wir haben dazumals die Premier League nachkommentiert, auf Deutsch, und das war meine erste Aufgabe gewesen, also Match aus der Premier League, wo ich eigentlich das Ergebnis schon habe gekannt, so zu kommentieren, als ob ich es nicht kenne, und auf Deutsch, damit wir das dann im Free-TV können spielen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Chelsea war, der Gegner weiß ich nicht mehr. Es war sehr schräg gewesen, weil es ist nicht alltäglich, du weißt das Ergebnis, aber ja, du musst dann gleich mit den Emotionen so mitgehen, als ob du es nicht weißt. Und darum, ja, das war mein erster Match gewesen. Ich habe dann relativ schnell auch andere Matches machen, kleinere Ligen, wo wir damals in meinem Portfolio hatten, die Schottische Liga, die Holländische Liga. Ja, bin dann so ein bisschen zurückgerutscht und irgendwann habe ich dann auch ein bisschen die grösseren Sachen machen.
Was ist dein schönster Match gewesen, den du hast dürfen? Im Nachhinein dürfen kommentieren oder meistens Spaß gemacht hat?
Ja, gibt es ein paar. Also, wenn man den Traum hat, Kommentator zu werden, dann hat man auch den Traum, den Champions League Final zu kommentieren. Der ist im letzten Sommer für mich in Erfüllung gegangen. Ich habe dort Real gegen Dortmund im Wembley, im legendären Wembley kommentieren. Ich glaube, das ist dann schon, ja, wenn man vom Schönsten redet, dann muss man mit dem kommen, glaube ich.
Du hast, ich sehe, du hast es Dinamo Zagreb, liebe ich an. Hast du einen Lieblingsclub oder einen Club, der dir am Herzen liegt? Oder ist das Zagreb oder Schweizer Club, ein sonst ein Club?
Immer ein schwieriges Thema bei den Kommentatoren. Du hast mich jetzt verwünscht mit dem Liebling. Ich habe nicht geplant, dass die Kamera ankommt. Dinamo Zagreb ist so ein bisschen der Verein, den ich am meisten sympathisiere. Bei uns aus Kroatien sind die Nazi, die im Vordergrund steht. Also die Nationalmannschaft ist quasi über allem. Und dann kommt bei mir echt Dinamo Zagreb. Darum, ich kann ab und zu auch Kommentierungseinsätze bei Dinamo spielen. Das ist dann ein bisschen tricky. Ich versuche dann wirklich auch das Ganze auszublenden, ein bisschen objektiver das Ganze anzugehen. Das fällt mir nicht immer einfach. Sonst, ja, schwierig. Also ich habe mich dann wirklich nie so ein bisschen als Fan, so richtig, richtig starker Fan gesehen von einem Club. Es ist bei mir eher die Nationalmannschaft.
Luka Modric, Legende.
Ja, kann man definitiv so sagen. Bei Dynamo gross geworden. Alles geholt, was man holen kann. Mit 39 immer am Laufen, Kämpfen, Grätschen. Also, Legende trifft es gut.
Und kannst du dich an etwas an einen Match erinnern, wo dir sehr schwer gefallen ist, wo du vielleicht auch sagst im Nachhinein, boah, nein, der ist jetzt mühsam gewesen, oder da habe ich einen Bock geschossen, oder da habe ich, der ist jetzt irgendwie schlecht gewesen, oder so.
Ja, also reflektieren gibt es immer. Ich laufe dem Ball nicht nach, wie die, wo ich darüber rede, aber es ist eine Leistung, die ich vollbringe, 90 Minuten lang, und dementsprechend kann ich die Leistung auch bewerten. Jetzt ein riesen Fail fällt mir jetzt nicht gerade ein, wo ich jetzt irgendwie nachgetraut habe. Es gibt Matches, wo ich zufriedener bin, wo ich rauslaufe und weiss, oh, das hat eigentlich für meinen Geschmack gut tönt. Es kann genauso gut sein, dass es für Zuschauer nicht gut tönt hat. Es gibt auch Matches, wo ich mich ärgere, wo ich Situationen nicht genug schnell aufgeklärt habe, wo ich mir vielleicht den Ton vergriffen habe. Die gibt es. Wenn du sagst, schwierigste Match, dann muss ich auf Dynamo zurückkommen. Das war Dynamo gegen Tottenham damals, wo nach einem 0-2 in London Dynamo daheim 3-0 gewonnen hat. Schon Mourinho damals bei Tottenham Phoenix. Dort war schwierig, der Vorrang zu haben, dass das nicht zusammengeht, dass da ein bisschen mehr Emotionen dabei waren, muss ich sagen. Weil das war schon recht schön.
In so einem Moment Objektivität zu walten lassen, ist wahrscheinlich dann wirklich eine schwierige Sache. Beim Kommentieren an sich, hast du irgendwie etwas, eine Routine, die du hast, wo du bei der Spielvorbereitung machst, wo du sagst, hey, das ist so typisch ich, das machen vielleicht andere nicht? Oder hast du irgendeinen, gut, das ist je nachdem schwierig, aber einen Satz, wo du oder einen Spruch oder irgendwie so etwas, wo dich ausmacht, wo man sagt, hey, da, ah ja, stimmt, der Markus da.
Ich teile mal die Antwort in zwei, die ist ja recht gross, die Frage. Ich bin ein Routine-Mensch. Jetzt nicht nur beim Kommentieren, sondern auch sonst. Ich mag es, eine Routine zu haben. Dementsprechend habe ich die beim Kommentieren. Wenn ich mich vorbereite, bereite ich mich immer genau gleich vor. Und es endet immer im genau gleichen Dossier, das ich mir zusammenstelle. Natürlich, Mannschaften sind anders und der Inhalt. Aber das Layout quasi, die Form, die ist genau gleich. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit, weil ich weiss, ich kann alles in dem Dossier, das ich brauche. Ich kann auf das zurückgreifen. In einem guten Match muss ich weniger auf das zurückgreifen, weil der Match läuft von alleine. In einem schwierigen Match, wenn es dann schon 3-0 heisst, nach 30 Minuten, bin ich froh, dass ich so Sachen ja habe und dann aufrufen kann. Oder? Jetzt das mit den Sprüchen. Ich glaube nicht. Also, es ist schwierig für mich einzuschätzen. Es gibt natürlich die Kommentatoren-Stil. Der eine ist etwas ruhiger. Die eher ein bisschen lauter, emotionaler, zumindest wird mir das öfter gesagt. Das heisst, ja, vielleicht kann man mich auch immer kennen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr mitkomme mit gewissen Szenen. Sprich, ich bin jetzt nicht einer, der es aufschreibt. Also es gibt gewisse, die schreiben es auf. Das kann man machen, das ist nicht verkehrt. Ich bin nicht Fan davon. Ich bin Fan von gewisser Spontanität. Darum schreibe ich mir die Sprüche nicht auf. Es gibt natürlich gewisse Sprüche, die bei mir öfter mal vorkommen, weil gerade Szenen passen, aber jetzt aus dem Kopf könnte ich nicht jetzt eine Catchphrase sozusagen von mir sagen, weil ja, ich war mit denen leiten von dem, was so nicht passiert.
Was gibt es denn so für Sprüche, wo du jetzt erwähnt hast, wo du das Hype des Öfteren nutzt?
Ja, schwierig. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen könnte abrufen, aber es gibt dann so ein bisschen Muster, die sich häufen, würde ich sagen, mit Satzstellungen, mit gewissen Worten, die ich brauche, wo ich weiss, das trifft es recht gut. Aber jetzt einen aufzurufen, ist nicht so einfach, muss ich sagen.
Wie ist das mit der Aussprache von Spielern, von ausländischen Spielern? Kommen die dort, also ich habe jetzt zum Beispiel auch mit dem Jonas Friedrich eine Aufnahme gemacht für den Podcast von Sky. Der sagt, ja, wir haben das Tool für gewisse Spieler, gewisse Vereine tun für gewisse Spieler das quasi zur Verfügung stellen, dass sie aussprechen den Namen, dass man richtig ausspricht. So perfekte Beispiele für so schwierige Sachen sind zum Beispiel der Bruno Fernandes, der Joao Felix, der Haaland, zum Beispiel Haaland, wie auch immer. Wie ist das bei euch, bei Blue, haben die auch so etwas?
Es ist ein riesen Thema. Du triffst genau die Richtung, weil ich habe seit ein paar Jahren den Auftrag bekommen, die sogenannte Audiodatenbank zu führen, zusammen mit einem Arbeitskollegen, und ich mache das. Es ist erstens ein riesen Aufwand und zweitens, ja, gibt es so viel zu diskutieren. Du kommst mit dem richtigen Beispiel, mit dem Bruno Fernandes. Wir haben dann irgendwann gemerkt, es gibt kein richtig und falsch, was Namen angeht, weil
etwas, das richtig ausgesprochen ist, muss nicht heißen, dass es richtig tönt. Wenn wir jetzt plötzlich mit dem Fernandes kommen umdecken und uns die Zunge halt brechen, wenn wir das Portugiesisch mit dem Grollten noch hintergrollten aussprechen, dann tönt das irgendwann auch schwierig. Man kann gerade so gut ein Schweizer Beispiel nennen, mit dem Xherdan Shaqiri. Es ist nicht der Shaqiri, es ist der Shaqiri. Wenn man ultra richtig sein will, jeder würde dich schräg anschauen. Und darum bleibt man bei Shaqiri. Darum fahren wir so ein bisschen die Spur, dass es erstens mal der Name ist, der bei den Leuten irgendwo bekannt ist, also die Version. Und zweitens, dass es einheitlich ist. Das ist das Wichtigste, dass jeder Kommentator vom Fernandes redet, wenn man sagt, man geht mit dem Fernandes. Dass jeder vom Shaqiri redet, wenn man sagt, man geht mit dem Shaqiri, nicht mit dem Shaqiri. Das ist so ein bisschen die Weise. Aber eben, ja, es gibt dann auch wieder Spieler, die nach zwei, drei Jahren sagen, hey, by the way, mein Name ist nicht so, sondern so. Also es hört nie auf. Darum, ja, Einheit ist das Wichtigste. Richtig oder falsch, das ist immer, ja, es ist schwierig zu sagen. Und wegen dem Tool, da gibt es eins bei uns, genau. Also die Audio-Datenbank, ja, die füttern wir. Und da bin ich jetzt wieder dran, weil jetzt Transfers fast fertig sind. Also es ist im Moment Teil von meinem Alltag.
Ja, das kann man vorstellen, dass das mühsame Fließarbeit wahrscheinlich ist. In meinem Umgekehrt gibt es ja, das ist ja bei der Engländer Premier League mit deutschen Namen wie Schweinsteiger, Füllkrug, ist genau das Gleiche. Ich meine, ich kann mich erinnern, wo der Schweinsteiger zu Manchester gewachsen ist, habe ich so im Kollegenkreis gefragt, ich will dann den aussprechen. Schweinsteiger. Das wird sehr schwierig, oder? Und Füllkrug genau das Gleiche. Füllkrug. Also, und mit genau das Gleiche. Also.
Ja, ich muss auch sagen, den Männern ist es auch mir egal. Also, die sprechen das aus, wie sie es wollen. Und wenn es nicht kommt, dann ist das ein bisschen englischer aussprechen und es ist den Leuten egal. Das ist bei uns, bei dieser Schweizer oder deutschen Mentalität anders. Man will höchst genau sein und jeder weiß es besser. Und wenn man eine Silbe falsch ausspricht, kommt dann schon einer und sagt mit Fingerdruck, das ist den Engländern völlig gleich. Oder es ist ihnen nicht so wichtig wie uns. Und es hat auch ein bisschen damit zu tun, aus meiner Sicht, dass ja, der Zuschauer mittlerweile selber ein grosses Wissen hat. Also vor 30, 40 Jahren hätte ich jetzt gedacht, dass nicht irgendwie ein Zuschauer kommt und sagt, hey, der Südamerikaner spricht mir dann nicht so aus. Mittlerweile mit Transfermarkt und mit all den Zugängen, die man im Internet hat, weiss der Durchschnittszuschauer relativ viel über den Spieler und weiss dementsprechend auch eventuell, wie man da vielleicht original ausspricht. Und darum ist das ein bisschen tricky geworden.
Du hast Kritik so ein bisschen von außen gerade angesprochen, Atheist. Wie ist das? Wie geht ihr mit der Kritik, sag jetzt mal vor allem von Social Media und von außen um? Wenn es jetzt, also kann man vorstellen, dass es nicht nur positive Feedbacks gibt, sondern auch so ein bisschen, vielleicht nämlich die gleichen Feedbacks, die ein bisschen nerven oder wo man denkt, hey, jetzt habt doch auch mal die Schnurren.
Ja, du sagst, also es liegt in der Natur vom Internetmensch, sich dann zu äußern, wenn es einem nicht passt. Die Hürde, dass man einen lobt, ist höher. Also, wenn du ein Lob bekommst, dann als Kommentator, dann musst du das hochgewichten. Weil er nimmt sich, oder der durchschnittliche Internetmensch nimmt sich die Zeit nicht, jemanden zu loben. Im gleichen Zug nimmt er sich aber die Zeit, jemanden fertig zu machen, die Meinung zu geigen, irgendwas. Darum muss man das recht differenziert anschauen. Oder, es ist ein schwieriger Umgang mit dem Social Media. Ich habe ein Instagram-Profil, da kann mich jeder anschreiben. Es schreiben mich auch Leute an. Das kommt oft vor, sehr oft vor. Es gibt jegliche Kritik, positive wie negative. Mit der negativen muss man ja, lernen umzugehen. Ich bin immer noch ein junger Kommentator, aber als sehr junger Kommentator ist mir das recht ans Herz gegangen. Und ich habe dann die Kommentare durchgelesen und ja, mich dann hinterfragt und so mittlerweile gibt es ein Schutzschild, das dann wirklich jeder, der mir schreibt und wo ich sehe, er meint es gut und weist mich auf einen Fehler ein oder hat wirklich etwas, wo er bemängelt wird, dann schreibe ich zurück und bedanke mich für das Feedback. Jeder, der reinschiesst und keine Ahnung, was für eine Wortwahl benutzt, ignoriere ich, weil
das ist dann nicht mehr Kritik, das ist einfach ein Dreischiessen. Ja, und spätestens dann, ich kann mich an einen Match erinnern, wo ich kommentiert habe, der Champions League, wo mich aus beiden Leuten, aus beiden Fanlagern die Leute angegriffen haben, dass ich jeweils für die andere Mannschaft da war, muss ich sagen, komm, lass sie.
Ja, also da komme ich auch wieder auf den Marcel Reif zurück. Das hat er, ehrlich gesagt, auch gesagt. Also er hat dann so quasi gesagt, ja, wenn jetzt noch mal Bayern-Dortmund-Match Bayern-Fans sagen, bist du voll für Dortmund gewesen, und Dortmund-Fans sagen, bist du voll für Bayern gewesen, dann ist es echt perfekt gewesen. Dann ist,
Ja, dann irgendwo bestätigt es eigentlich, dass du objektiv bist auf einer Ebene. Das ist ja so. Also ja, die Social-Media-Rambos,
die gibt es halt.
In der Anonymität vom Internet. Ja, machen die, was sie wollen, sollen sie machen, aber man kann nichts dagegen machen.
Hast du auch schon mal ein Match das zweite kommentiert, also mit einem Co-Kommentator?
Ja, ich bin Fan davon, vom Co-Kommentieren. Bei Blue hat man sich lange nicht zurückgehabt. Also unsere welschen Kollegen machen das immer. Jeder Match ist co-kommentiert. In der französischen Kommentatorkultur ist das quasi gegeben. Also jetzt findest du selten mal einen Kommentator, der alleine kommentiert. Bei uns in der Deutschschweiz ist das völlig anders. Dort findest du selten mal jemanden, der co-kommentiert. Das hat vor allem damit zu tun, und ich komme jetzt wieder auf die Sprache zurück. Ich kommentiere Deutsch, Hochdeutsch, im Co-Com eher Schweizerdeutsch. Das ist dann schräg, wieso soll man das machen? Da fangen alle die Diskussionen wieder an. Oder? In den letzten paar Jahren haben wir so ein bisschen das gleich ausprobiert und ja, haben ein positives Feedback bekommen. Man gewöhnt sich auch daran. Und in den letzten paar Jahren habe ich einiges auch in der Champions League mit einem Co-Com gemacht. Bei mir ist meistens mit dem Laden Petric. In dem Fall als Finale haben wir zusammen gemacht. Es ist cool, du bekommst einen anderen Einblick als Zuschauer. Ich bin eher der vermittelt, was so ein bisschen rund ums Spiel passiert, was so ein bisschen an Zahlen gibt, auf Stats gibt. Ich trage so ein bisschen das Spiel und so auf die Szene, wo man doch ein bisschen mehr Fußballwissen oder Erfahrung braucht, dann kommt dann der Experte um die Ecke. Finde ich eine gute Aufteilung.
Ja, ist natürlich auch wahrscheinlich eine andere Art vom Kommentieren, wenn man hier aufeinander muss eingehen, beziehungsweise du gehst auf ihn, auf dich, je nachdem du fragst schon etwas, wie siehst du das, oder wie kannst du das bewerten als Ex-Spieler, kannst du es besser bewerten, ehemaliger Spieler, ist sicher auch noch Mehrwert auch für den Zuhörer, Zuschauer. Oder?
Ja, definitiv. Also wie du sagst, es ist eine andere Art. Wenn ich alleine bin, übernehme ich den Part quasi selber. Ich bin ein Kommentator, der es gerne hat, taktisch auch ein bisschen tiefer reinzugehen, einmal eine Systemumstellung anzusprechen. Ich traue das unseren Zuschauern mittlerweile zu. Auch da, vor 30, 40 Jahren, hättest du das nicht gemacht. Mittlerweile muss ich sagen, bei Blue, bei jemandem, der für das zahlt, damit er das sieht, der Inhalt, ja, ist es okay, das auch zu verlangen. Aber eben, wenn dann jemand neben dir hockt, der 20 Jahre auf dem Niveau geshootet hat, dann tönt es schräg, wenn ich dann mit so Sachen komme. Dann lasse ich lieber den Fußballer den Vorrang lasieren. Sie, genau. Die wissen dann ein bisschen besser Bescheid.
Hast du für dich ein Lebensmotto für den Beruf oder für das Leben allgemein, wo du vielleicht in schlechten Zeiten so ein bisschen als Anker genommen hast, wenn es mal nicht gelaufen ist?
Ja, ich habe jetzt keins, wo über meinem Bett steht oder so. Das schon nicht. Aber was ich vielleicht so ein bisschen auf den Weg geben kann, glaube ich an dich selber. Also, ich habe öfter mal ja, den Wunsch geäußert in meinen Teenie-Jahren, dass ich Kommentator soll werden oder will werden. Ich bin dann meistens ausgelacht worden. Ja, es ist ein Beruf, der nicht alltäglich ist und darum. Wieso soll es jemand arbeiten, wie ich hätte es dann geheissen, mit einer Wurzel aus Kroatien, also aus Sekondo und so. Darum bleib dran, glaube dich und es kommt gut.
Ja, das klingt wirklich nach einem guten Satz zum Dranbleiben, beziehungsweise für das Motto sozusagen. Ich habe ja auch den Wunsch. Ich habe ja den Brustwunsch vom Sportjournalist, Sportkommentator, auch schon seit längerem. Und verfolgen auch jetzt bis jetzt noch, auch in verschiedenen Medienhäusern als Sportjournal gearbeitet. Sportkommentator jetzt nicht. Was braucht man aus deiner Sicht für Abilities, wenn man jetzt sagt, Fähigkeiten, wenn man sagt, hey, das ist so, dort wollte ich hin, das wollte ich machen, der Beruf. Was ist das Wichtigste? Als Kommentator, ja.
Ja, die Basic Skills müssen gegeben sein. Sonst wird es schwierig. Die meisten Kommentatoren, die kommen aus dem Radio. Das ist so ein bisschen, ja, Vorstufe, kann man sagen, von dem, was sie dann im Fernsehen machen. Sie lernen, sich auszudrücken. Sie lernen, mit ihrer Stimme umzugehen. Sie eignen sich ein gewisses Vokabular an. Das sind so Sachen, wo du kannst lernen. Und wo sollst du lernen für den Beruf. Es gibt aber gleichzeitig auch Sachen, die kannst du nicht lernen. Die hast du oder die hast du nicht. Ich rede dann so ein bisschen von der natürlichen Präsenz von einem Kommentator. Wir haben immer wieder Leute, die wollen und wo wir dann auch einladen, um eine Probe zu kommentieren. Und jetzt ohne auf den Inhalt einzugehen, kannst du relativ schnell urteilen, ob das Sinn macht oder nicht. Ob er abfällt oder ob er das Spiel tragen kann mit seiner Stimme, mit seiner Präsenz, mit seiner Stimmfarbe, das hört man relativ schnell. Und das ist einem eigentlich angeboren. Du kannst ein bisschen dran schrauben, klar, aber es gibt Leute, die so viel investieren, aber einfach das nicht haben, oder? Und darum ist es wie so ein bisschen zweigeteilt. Also das musst du ein bisschen Glück haben, dass du das mitbringst. Und das andere, ja, musst du dir irgendwo durch die Erfahrungen holen. Ich war jetzt nie im Radio gewesen, also du kannst es auch anderswo holen. Ich habe jetzt nie eine Ausbildung gemacht, eine sprachliche, eine stimmliche. Es ist bei mir dann einfach irgendwo durch einfach auch ein Sammeln von Erfahrungen gewesen. In mehreren Gefäßen, sei das eben in Beiträgen, in Sendungen vor der Kamera. Und so kommst du auch zu dem. Aber die Basic Skills, die müssen natürlich irgendwo durch dann schon da sein. Und dann kommt natürlich noch der ganze Fleiss. Also das Fußballwissen sich aneignen, sich vorbereiten. Du musst an jedem Match so gut wie möglich vorbereitet ankommen. Und wenn das nicht geil ist, dann stimmt es nicht, was der Qualitätsabbruch angeht. Und dann, das muss einem bewusst sein. Und wenn das alles geil ist, dann ja. Also, dann kann das jeder. Mit dem Package.
Ja, und ich meine, das ist ja, das eine ist, das eine sind Sachen, die du dir aneignen kannst, antrainieren kannst. Und das andere sind die Sachen, wie du gesagt hast, die sind gegeben. Wenn du Stimme hast, wenn du Stimme nicht hast, ja, immer, wenn du vielleicht auch Ausstrahlung vielleicht auch irgendwo durch die Stimme hast oder nicht, das ist auch wie wichtig, oder? Ich meine, wenn man jetzt ein paar Kommentatoren denkt, die einfach im Kopf bleiben, Benny Thunherr, Sascha Rufer, jetzt in der Schweiz, international gibt's noch mehr im deutschsprachigen Raum und so, das ist dann auch wie auch Glück, oder? Wenn du das dann auch wie hast, oder?
Ich weiß das nicht. Also die Stimme ist ja eigentlich das, die Leute kennen dich von der Stimme wieder. Und die Stimme ist eigentlich das Ein und Alles. Es ist unfair, aber es ist ja so, jemand mit einer Stimme, die die Leute nervt, hat jetzt nicht so eine rosige Zukunft als Kommentator. Klar, es gibt dann so viel Geschmack. Es gibt Leute, die sagen, oh, über mich oder über einen Kollegen von mir, der bei Blue arbeitet, mit deiner Stimme gefällt mir nicht. Das ist dann etwas anderes. Das ist der Geschmack. Aber wenn dann die Stimme einfach, wenn du auf dieser Stimme nicht kannst aufbauen, wenn die Präsenz nicht da ist, wenn ein gewisser Druck nicht unten ist, ja, dann wird es schwierig. Und dann kommt erst noch der Geschmack. Aber über Geschmack kann man streiten.
Ja, das sowieso. Ja.
Das ist mir auf einen grünen Zweig gekommen.
Es gibt immer Leute, die es gerne haben, Leute, die es nicht gerne haben.
Ja, das gehört auch dazu. Also, das ist auch gut. Wenn jeder gleich würde kommentieren, wäre es ja auch langweilig. Ja.
Monoton.
Ja, genau. Es ist völlig okay, wenn mir einer sagt, hör mal auf, schreien, ich kann das nicht gern. Dann kommt ein anderer und sagt, nein, ich kann das gern. Und dann soll es darüber diskutieren. Das ist doch auch schön.
Ja. Was hast du noch für sportlich-beruflichen Ziele für dich? Hast du dir Ziel gesetzt? Hast du gerne noch so einen Match oder das oder dort oder das erleben? Oder mit dem mal einen Match zusammen kommentieren? Irgendwie in die Richtige etwas?
Ja, ich muss sagen, ich bin recht vom Glück gesegnet, was das angeht. Also ich konnte recht früh Sachen können machen, wo ich mich ja, selber ab und zu verwünsche und frage, ist das wirklich so? Mit dem Champions League-Final zum Beispiel. Es ist auch recht schwierig bei uns so zu zu äußern oder ihn nur auch sich aufzuschreiben. Das hat ja natürlich unglaublich viel zu tun mit diesen Sportrechten, mit diesen Produkten und so. Wer hat was? Ein riesiges Ziel für mich ist natürlich die WM irgendwann. Aber das wäre dann halt schon cool, ein WM-Match zu kommentieren. Fußball-WM ist halt dann irgendwo durch schon mit das Größte, was es gibt als Sportereignis. Das ist natürlich etwas, wo ich gerne mal machen würde. Aber ja, es ist im Moment so, wie es ist. Solange Blue das nicht erwirbt, die Rechte von der WM, wird es schwierig. Aber das wäre schon noch cool, so ein bisschen Nationenfußball mitnehmen. Ja.
Eine Frage habe ich noch zum Schluss zu der Champions League. Jetzt mit dem neuen Modus. Was haltest du aus deiner professionellen, beruflichen Sicht jetzt von dem neuen Modus?
Ich finde ihn gut. Ich muss ehrlich sagen, ich finde ihn gut. Findest du ihn gut?
Ich bin etwas zweigespalten, tatsächlich. Also
Also dann sage ich zuerst, wieso ich ihn gut finde, dann kannst du mit deinen negativen Gründen kommen. Nein, ich finde ihn gut, weil Gruppenphase habe ich gesehen, muss ich sagen. Hat ihre Reiz, natürlich, darum, sonst hätte sie sie nicht 30 Jahre gegeben. Aber ich habe es gesehen, es sind meistens ähnliche Gruppen. Nach 4 Spieltagen hast du die Favoriten, die zu 80-90% durch sind. Sie lassen dann so ein bisschen das B-Team laufen. Das Muster hast du in diesen 8 Gruppen meistens in 6 gesehen. Oder? Und darum finde ich es gut, dass du einfach mal etwas probierst. Ja, ich sehe die Skeptik der Leute, die da sind, aber die Leute sind per se auch skeptisch gegenüber Neuem immer. Sie lesen sich nicht ein. Sie sehen dann nur, oh, wir spielen, wir Gegner, ob was, und dann schaut es ab, weil die natürliche Haltung kommt dann ja nicht etwas Neues. Man sollte ihm eine Chance geben. Ich habe das Gefühl, es könnte gut werden. Ich wollte jetzt nicht die UEFA hochleben. Die haben ihre Gründe, wieso sie das machen. Ist das bewusst? Muss ich jetzt auch nicht ansprechen. Aber rein vom Modus her finde ich den Zeitpunkt und die Art gut.
Mhm. Ja, eben. Also grundsätzlich finde ich das auch spannend, mal das so zu machen. Das als Liga quasi, in einem Liga-Tabellensystem mal zu machen und nicht gruppenmässig. Ich bin einfach ein bisschen zweigespalten, weil, ja, vielleicht gerade aus den Gründen, die du jetzt vorher gesagt hast, bin vielleicht ein bisschen vorgenommen, weil ich einfach so mit dem aufgewachsen bin, mit der Gruppenphase und mit hier im Rückspiel und so. Und ich bin schon skeptisch gewesen, wo's die Auswärtsgurregeln in der Co-Phase weggenommen haben. Obwohl ich gesagt habe, nach einer Zeit, das macht schon Sinn, weil es ist irgendwo doch auch unfair, wenn es so gewertet wird. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es wird. Und schaue es mir jetzt mal eine Saison an, bevor ich komplett sage, das ist der größte Scheiss auf Gottes Erbe. Weil es wäre auch unfair, einfach mal etwas Neues Schatz zu geben. Ähnlich wie beim VAR, oder? Beim VAR, weil auch dort gibt es ja Leute, die sagen, hey, das macht den Fußball komplett kaputt, weil es so technisch macht und dann müssen wir 3 Minuten auf Entscheidung warten und jedes Mal, wenn es gut passiert, dann musst du zuerst bis so, oh, ist wirklich eins gewesen und so. Wie siehst du das mit dem VAR?
Wolltest du jetzt wirklich das Thema noch aufmachen? Du hast dann die letzte Frage vor. Also, ihr könnt eine Stunde über den VAR oder VAR oder VAR erzählen. Ja.
Hat beides, oder? Also hat
ich bin so gern von ihm, aus dem Gefühl, das du erzählt hast. Es nimmt viel weg, es gibt nicht viel. Muss ich sagen. Es gibt nicht genug in dem Hinblick, wie viel es wegnimmt. Und mit all den Komplikationen, die man kann, mit dem berühmt-berüchtigten Hans zum Beispiel. Ich weiß nicht. Aber ich weiß auch, dass es ohne nicht mehr geht. Also, ich wollte jetzt nicht den wahren Güte rühren, es geht nicht ohne. Wenn man es mal hat, kann man es nicht wegbringen. Das ist, glaube ich, jedem bewusst. Es hat gute Seiten, aber es ist optimierbar. Ich hoffe, sie bekommen es in den Griff. Und dann ist es eigentlich per se auch schon eine gute Sache. Aber momentan gibt es mir zu wenig für das, wie viel es mir nimmt als Fußball. Ja.
Sehe ich genauso. Sehe ich ganz genauso.
Das ist ja sehr, sehr grob zusammengefasst. Also da kann man...
Da kann man ganze Folge nur über das VAR eigentlich machen. Und darüber diskutieren im Prinzip, weil das ist ein breites Feld, oder? Und die einen das sehen so, die anderen so. Ich bin auch ein bisschen zweigespalten, aber die Zukunft wird das zeigen, sagen wir es mal so, oder?
Genau, das ist ja so, auch beim Modus. Also du hast es richtig gesagt, jetzt geben wir dem mal ein Jahr eine Chance und dann können wir urteilen. Jetzt ist der Zyklus so, 3 Jahre ist sicher so. also ich bin mir nicht sicher, aber ich bin überzeugt, dass der Modus mal so wird bleiben, ein paar Jahre. Auch damit man so ein bisschen die Super League-Attacke ein bisschen abwehren kann. Also einfach, ja, ich habe das Gefühl, es könnte gut angehen, aber eben, vielleicht stehen wir im Sommer da und sagen, okay, das war ein Scheiß gewesen. Von dem her, lassen wir uns überraschen.
Genau. Hey Marco, vielen, vielen Dank, dass du da dabei bist bei Sportsfreunde im Podcast. Hat Spass gemacht. Danke dir vielmals.
Ja, danke vielmals. Wie gesagt, danke für die Einladung. Hat Spass gemacht und jederzeit wieder.
Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.